Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Günther.
Genau, wir sind heute nämlich zu dritt. Wir sind heute zu dritt, weil es ist eine außergewöhnliche Folge, denn die Folge hat eine außergewöhnliche Zahl.
Oh ja. Es
ist eine runde Folge, 400. Die große 400. Lange Zeit haben wir gesagt, wir haben nichts Spezielles geplant, es wird eine Geschichte wie jede andere. Es stimmt nicht ganz. Es ist aber auch nicht dasselbe wie das, was wir bei den letzten Jubiläen gemacht haben. Wir haben ja zur 300. die Suse Lichtenberger dabei gehabt, die ein bisschen moderiert hat, Fragen, die wir dann beantwortet haben. Bei der 200. haben wir es noch selber gemacht. Und zur 400. lassen wir uns eine Geschichte erzählen.
Genau, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben das früher ab und zu mal gehabt, dass wir Gäste dabei hatten, die eine Geschichte erzählt haben. Und heute haben wir das mal wieder.
Genau. Aber bevor wir hier jetzt ins Detail gehen und Günther noch mehr vorstellen, außer dass sein Name Günther ist, es gibt nämlich auch einen Titel, den er hat, ja, muss man auch dazu sagen, werden wir trotzdem noch so ein bisschen diese üblichen Jubiläumsgeschichten machen. Und wir werden auch ein bisschen über die Post sprechen, die wir gekriegt haben in den letzten Monaten. Vor allem, wer uns regelmäßig hört, weiß nämlich, dass wir den Feedgag, unsere Feedback-Folgen, die wir eigentlich monatlich rausbringen wollten, dass es da jetzt schon längere Zeit keinen mehr gegeben hat. Das wiederum hat damit zu tun, dass wir relativ beschäftigt waren in den letzten Monaten, weil, Daniel, wir haben was geschrieben, richtig?
Ja, ein Buch, unser erstes Buch, unser erstes gemeinsames Buch.
Unser erstes gemeinsames Buch. Und da waren wir etwas beschäftigt und haben deswegen keine Zeit gehabt, einen Feedgag einzusprechen, vorzubereiten. Deswegen ist ein bisschen Post, die wir gerne in diesen Feedgags auch erwähnen, liegen geblieben. Und da werden wir ein bisschen drüber gehen und schauen, was wir so Schönes an Snail Mail erhalten haben.
Ganz genau. Und weil du das jetzt schon so erwähnt hast, Richard, vielleicht noch so zwei, drei Worte zum Buch. Es wird Ende September erscheinen bei Piper. Und wir werden den Link zur Vorbestellung auch noch in die Shownotes geben, aber werden die wirkliche Bewerbung dann erst später starten, weil es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, signierte Exemplare zu bestellen.
Genau, man kann schon vorbestellen, aber wir werden in den nächsten Monaten noch einige Male darauf hinweisen.
Genau. Was wird es geben in dem Buch, Richard? Was haben wir da gemacht?
Das, was wir auch hier machen, wir erzählen Geschichten. Also es werden 20 Geschichten sein, bis auf eine Geschichte, die einfach thematisch so gut dazu gepasst hat, sind es neue Geschichten. Also keine, die wir hier schon im Podcast erzählt haben. Ja, wir versuchen einfach so ein bisschen das, was wir hier im Podcast machen, auch in Buchform zu präsentieren. Und ja.
Fokussiert auf Reisegeschichten. Also es sind alles Geschichten, wo Leute unterwegs sind mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln und zu unterschiedlichen Zwecken.
Genau.
So viel als Spoiler. Was mir gerade einfällt, Richard, hast du am Anfang dazu gesagt, was wir sonst hier normalerweise machen? Ich glaube, du hast abgebrochen nach der Vorstellung oder nach der Nennung deines Namens.
Ja, aber das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht, oder?
Nein, falls jemand neu dazu kommt, weiß man nicht.
Ja, dann ist die 400. Folge wahrscheinlich eh die schlechteste.
Für den Einstieg,
ja. Man denkt sich so, was ist denn das für ein Podcast, für einen Geschichtspodcast, die zuerst einmal eine halbe Stunde lang über Post reden.
Ja, das stimmt.
Also wer jetzt hier gelandet ist, aus welchen Gründen auch immer und keine Ahnung hat, was wir machen, hört euch einfach Folge 399 zuerst an.
Genau, so läuft es sonst immer ab.
Ja.
Tja, dann würde ich sagen, Richard, mit was sollen wir starten? Mit der Post oder mit Statistiken?
Du, machen wir mal ein bisschen Statistiken. Wie ist denn das jetzt nach 400 Folgen oder 399 Folgen Geschichten aus der Geschichte? Was ist passiert?
Also es gibt so ein paar Probleme, was die Statistiken angeht, weil wir haben ja inzwischen den Provider oder den Hoster gewechselt. Das heißt, wir können die Zahlen, die wir vorher immer so genannt haben, nicht mehr so leicht rausziehen. Aber ich habe mich bemüht, so ein paar Sachen zusammenzustellen.
Sehr gut.
Zum einen, wir haben insgesamt veröffentlicht, wir haben ja nicht nur die Folgen, also wir sind jetzt bei der 400. Folge, aber wir haben ja auch so die Feedgags und wir haben noch Spezialausgaben oder Extraausgaben. Das heißt, wir sind insgesamt bei 420 veröffentlichten Audiodateien. Und wir haben ja sonst immer die durchschnittliche Länge auch angegeben. Und das kann unser jetziger Hoster nicht mehr. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, also entweder ich kopiere jetzt einfach alle Zeiten in ein Excel-Dokument und versuche dann irgendwie da rauszurechnen, aber dann bin ich beim Kopieren, dachte ich mir, nee, das ist mir zu viel. Da habe ich mir gedacht, okay, das kann ja eigentlich ChatGPT machen. Und ChatGPT hat sich gesagt, naja, der Feed ist ihm zu lang und so, hat er jetzt auch keine Lust, das zu machen. Und dann habe ich irgendwie irgendwann aufgegeben, habe aber festgestellt, dass die letzten, keine Ahnung, fast 50 Folgen sind alle zwischen 45 und 60 Minuten lang. Also wir sind da, haben es echt total eingependelt.
Ja, ich glaube, also wir haben so ein, zwei, die über eine Stunde gehen, jetzt nicht einmal die Jubiläen mitgerechnet.
Ja.
Aber ansonsten reißen wir uns schon ziemlich zusammen, oder?
Ich denke auch. Was heißt zusammen?
Naja, halt, dass man nicht zu viel erzählen, dass das Ding Überlänge kriegt.
Stimmt. Aber zwei Sachen habe ich noch rausgesucht, die ich jetzt so ein bisschen jetzt in Quizform präsentieren wollen würde. Zum einen die Downloads, insgesamt Downloads. Ich habe mal alles zusammengezählt, was in den letzten 7 Jahren so runtergeladen wurde an Folgen. Und was glaubst du, wie viele Folgen sind runtergeladen worden, Richard?
Lass mal doch den Günther raten.
Oh ja, Günther,
rat mal. Was meinst denn du?
Wie viele Folgen runtergeladen wurden?
Mhm. Genau, wie viele Folgen sind in den letzten 7 Jahren, also seit wir den Podcast machen, runtergeladen worden?
Boah, ich schätze mal 2 Millionen.
Ui. Also 2 Millionen sind es nicht, das ist schon deutlich mehr. Also ich sag mal so, 2 Millionen haben wir momentan ungefähr so im Monat, also ein bisschen mehr als 2 Millionen.
Wow, okay.
Es sind, also ich muss sagen, Richard, was würdest du sagen?
Ich würde sagen, es sind insgesamt 50 Millionen.
Ja, es kommt schon hin, aber also ich muss sagen, ich habe echt kurz gedacht, das kann ja nicht sein. Aber es sind tatsächlich 70 Millionen.
Ja.
70 Millionen.
Schnell. Wahnsinn.
Das ist unfassbar. Also,
70 Millionen.
Das ist echt unglaublich.
Oh man. Ja, ich meine, das kommt halt, wenn man jede Woche veröffentlicht, gell?
Ja.
Kommt schon was zusammen.
Also an der Stelle vielleicht vielen, vielen Dank an alle, die uns zuhören, weil nur ihr macht das Ganze hier möglich, dass das hier seit 7 Jahren wöchentlich funktioniert. Und diese Zahl ist wirklich, also ich kann es echt, also es ist auch so abstrakt, weil 70 Millionen, ich meine, das ist fast einmal die ganze Einwohnerzahl Deutschlands.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, was es bedeutet tatsächlich.
Ja.
Ich meine, es bedeutet, dass 70 Millionen Mal eine Datei runtergeladen worden ist, wo ich Dinge von mir gebe und das wahrscheinlich auch Leute angehört haben. Es ist schon außergewöhnlich.
Außer 50 Millionen davon waren irgendwelche Bots.
Kann natürlich auch sein. Ja. Kann natürlich auch sein, aber hey, Downloads sind Downloads. Ja. Und die Bots haben es dann zumindest analysiert oder sonst wie. Zumindest sind wir jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Datenbank oder mehreren registriert.
Ja. Das stimmt. Und apropos Downloads. Es gibt bei dem Hoster, wo wir jetzt sind, so eine Weltkarte unten dran, wo man sehen kann, von welchen Ländern mal wie oft runtergeladen wurde. Und ich habe mal so die insgesamt Zeit, seit wir bei diesem Hoster sind, mal mir anzeigen lassen. Und es gibt 4 Länder, wo wir noch nie runtergeladen wurden. Also wo es noch keine Folge gibt, die runtergeladen wurde in diesen 4 Ländern. Und jetzt würde ich euch bitten, mal zu raten, was diese 4 Länder sein könnten.
Das ist wahrscheinlich leichteste ist Nordkorea, oder?
Ja, richtig. Nordkorea ist dabei.
Ja. Nordkorea und ansonsten weiß ich gar nicht, wo ist es so restriktiv, dass niemand uns runterladen wird.
Günther, hast du eine Idee?
Ist Nauru dabei?
Nee.
Da sind wir offenbar auch vertreten, ja, im Pazifik. Das ist
halt die famous
auf Nauru. Vielleicht habe ich es auch übersehen, weil es vielleicht so klein ist, dass es da nicht auf der Karte angezeigt wurde.
Kann sein, Ja, spann uns nicht auf die Folter, sag's uns, wo
okay,
sind wir nicht vertreten.
Turkmenistan,
aha.
Die Falklandinseln,
aha.
Und Djibouti.
Ha. Und sonst überall.
Zumindest habe ich das auf den ersten Blick so wahrgenommen, ja genau.
Ja, sehr gut.
Ich war mal in Turkmenistan und kann berichten, dass das Internet dort sehr, sehr langsam ist. Also ich habe dort auch versucht, Podcasts herunterzuladen und das hat nicht wirklich funktioniert.
Sehr gut. Das erklärt es wahrscheinlich auch.
Naja.
Ich meine, wenn ich langsames Internet habe, dann lade ich mir auch keine Podcasts runter, sondern schaue, dass ich meine E-Mails checken kann.
Das stimmt.
Gut, das ist also der Plan für die nächsten 400 Folgen, dass wir bei der 800. Folge den gesamten Erdball abgedeckt haben.
Ja, wieso nicht, oder? Das könnte ein gutes Ziel sein.
Ja, wenn wir schon ein Ziel haben. Weil, sehe, wir machen das Ganze hier eigentlich immer ohne Ziel. Ja, wir wollen einfach nur jede Woche eine Folge veröffentlichen.
Das ist doch ein Ziel.
Ja, aber das ist kein langfristiges Ziel.
Ja.
Und ein langfristiges Ziel könnte man uns jetzt vornehmen. Gut, alle Länder der Welt müssen abgedeckt sein. Also alle, die uns hören und viel herumreisen, einfach bitte immer jedes Mal, wenn ihr irgendwo in einem fernen Land seid, Folgen runterladen.
Ich glaube, herumreisen ist ein gutes Stichwort. Da kann man ganz gut überleiten jetzt zur Post, die wir bekommen haben.
Genau. Wir kriegen ja viele E-Mails, Feedback zu unseren Folgen, aber wir kriegen eben, seit einiger Zeit kriegen wir auch Karten. Ich glaube, irgendwie haben wir das einmal erwähnt, dass jemand unsere Karte geschrieben hat und dass uns das so gefreut hat. Und unser Publikum ist ja großartig und nimmt sich solche Dinge zu Herzen. Und wie gesagt, normalerweise werden die erwähnt, wenn wir dann einen Feedback machen, aber jetzt liegen schon so viele hier, dass ich mir gedacht habe, ich muss die jetzt einmal alle erwähnen. Und ich gehe mal durch die unterschiedlichen Länder. Und es ist nämlich deswegen vor allem lustig, weil, und das ist auch so ein bisschen ein Zeichen, was wir alles schon besprochen haben in diesen letzten 399 Folgen, dass die Karten, die wir kriegen, die sind aus der ganzen Welt. Und es wird dann aber auch immer erwähnt, dass die Leute, wenn sie dort waren, sich erinnert gefühlt haben an gewisse Folgen, die wir gemacht haben.
Mhm.
Ja. Zum Beispiel haben wir eine Karte aus Thüringen gekriegt von Justus und Moritz, die so einen Ausschnitt geschickt haben eines Bauernkriegspanoramas von Werner Tübke und haben dann so gesagt, dass sie das basierend auf den Dingen, die sie bei uns im Podcast schon gehört haben, viel besser einordnen haben können.
Mhm. Ja.
Großartig. Martina und Uli schicken was aus Australien, erwähnen da eben die unterschiedlichen Folgen, die wir schon gemacht haben, die in Australien spielen. So viele sind es ja leider nicht. Emu-Krieg, Dick Tree, glaube ich vor allem. Und dann habe ich auch noch was gebracht über einen Kriminalfall in Sydney mit einem Hai, der einen Arm ausgespien hat. Also er hat ihn nicht ausgespien, aber wurde aus ihm rausgeholt. Und die schreiben vor allem auch, sie haben ständig unsere Folgen gehört während ihrer Reise und wussten dann auch immer, wann Mittwoch ist, weil da eine neue Folge rauskommt.
Ja, sehr gut.
Und Edwin schreibt da aus Palermo und da erwähnt er eine Folge, die du gemacht hast, Folge 285, Daniel, weil in Palermo wurde ein gewisser Joseph Petrosino ermordet.
Oh ja, der Polizist, ja, der versucht hat, der Black Hand das Handwerk zu legen.
Genau. Sabine schreibt wieder aus ein bisschen näher, nämlich aus Steinz, ja, in der Steiermark. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, auf welche Folge sie sich bezieht.
Oh ja, auf den Flaschelzug.
Richtig, den Flaschelzug. Wie hat es geheißen, diese Wissenschaft? Mit der
die Uroskopie, also die
Uroskopie.
Der Urinschau. Ja,
die Urinschau, genau. Thilo, wenn es, und das ist leider, muss ich jetzt dazu sagen, es sind ja handgeschriebene Karten meistens. Und ich habe dann manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, die Namen zu entziffern. Aber ich hoffe, es ist Thilo, der aus Murano geschrieben hat. Und Murano kennst du ja spätestens, Daniel. Und du hoffentlich auch, Günther, weil du jede unserer Folgen hörst.
Natürlich.
Aus der Folge über die Spiegelproduktion in Frankreich.
Mhm.
Und er schreibt, er hat sich in Murano keinen Spiegel gekauft, weil das eher die Preisklasse von Ludwig dem 14. gewesen wäre. Also ist noch immer recht teuer in Murano, wenn man dort was kaufen will. Jetzt sowieso, ja, weil es ja noch immer gilt als so dieses Mekka der Glasproduktion.
Ja.
Saskia schreibt aus New York City und auf der Postkarte ist was zu sehen, glaubst du, Daniel?
Ich vermute die Brooklyn Bridge.
Richtig, die Brooklyn Bridge. Sie sagt, wir haben ja einige Folgen gemacht, die schon in New York City spielen, aber die Karte ist der Brooklyn Bridge und an die hat sie sich natürlich vor allem erinnert. Jan schreibt aus Bali, schreibt nicht spezifisch was zu einer Folge, die ihn inspiriert hat, aber er gibt einen Themenhinweis, den ich jetzt aber nicht vorlesen kann, weil den behalte ich ein.
Ja, aber es war eine Postkarte?
Es war eine Postkarte.
Dann kann man das ja ohnehin so öffentlich lesen.
Ja, also, aber du hast es nicht gelesen. Ja,
vielleicht weiß es aber der Postbote jetzt.
Der Postbote weiß es. Wenn er es gelesen hat und es schafft, mit dir in Verbindung zu treten, um das zu spoilern, dann müssen wir das allein schon belohnen. Und Michaela schickt eine Karte wieder ein bisschen näher aus Bad Ischl, genauer von der Kaiservilla. Und Theresa schließlich schickt uns eine Karte aus Masada. Ja, Masada, die Festung. Und da habe ich vor langer, langer Zeit eine Folge drüber gemacht.
Ja.
Das waren einmal die Karten. Es ist ja so, wir kriegen aber nicht nur Karten, sondern Leute schicken uns eben auch Hinweise zu Themen und manchmal eben handgeschrieben und manchmal auch so ein bisschen mit Material zum Lesen auch. Gregor zum Beispiel hat mir einen Hinweis geschickt, kann jetzt natürlich nicht sagen, was der Hinweis ist, aber es geht um Feuer und der Brief, den er geschrieben hat, den hat er so entsprechend an den Rändern angesenkt. Ja, und auch so Löcher reingebrannt, dass es aussieht, als hätte er ihn gerade noch aus dem Feuer retten können, um ihn in einen Umschlag zu stecken und an mich zu schicken.
Ah, sehr cool.
Und Thorsten, das ist auch ganz lustig, Thorsten hat uns gleich eine gesamte Buchreihe geschickt, ja, 5 Bände einer Reihe, die heißt Kriminalfälle ohne Beispiel von Günther Prodül. Und er meint, es seien spannende Geschichten, warnt allerdings davor, dass sie ideologisch ein bisschen verbrämt seien. Und ich habe dann nachgeschaut, also es sind berühmte Kriminalfälle, die in diesen Büchern besprochen bzw. beschrieben werden und wurden in der DDR geschrieben in den 60er Jahren, also in den 1960er Jahren. Und es gab auch eine kleine Kriminalfilmreihe, die dann produziert worden ist, wo Günther Prodül tatsächlich auch die Drehbücher geschrieben hat.
Naja.
Ja, ich habe ein bisschen durchgelesen, es sind auch bekannte Kriminalfälle aus der ganzen Welt dabei und ja, ist sicher interessant für die Inspiration, aber ja, natürlich, man muss sowas dann auch ein bisschen im Kontext lesen. Mhm. Und wenn wir gerade bei Büchern sind, Michaela und Lisa haben mir ein kleines Büchlein zugesandt und nicht nur das Büchlein, sondern sogar noch Süßigkeiten mit reingepackt. Mhm. Süßigkeiten. Welche das jetzt sind, kann ich nicht sagen, ansonsten verrate ich das Thema.
Ach so.
Ein weiterer Hörer, der uns Bücher geschickt hat, ist Daniel. Daniel hat diese Bücher allerdings nicht als Hinweis geschickt, sondern hat sie uns geschickt, weil er sie geschrieben hat. Er schreibt nämlich in seinem Brief, und das habe ich auch super nett gefunden, er hat uns den Brief in zweifacher Form geschickt, nämlich einmal handgeschrieben und dann noch einmal abgetippt, weil er gesagt hat, vielleicht können wir es nicht lesen. Und er hat einen Fantasy-Roman geschrieben, Die Schatten des Raben, und hat es dann über Self-Publishing rausgebracht und hat uns den geschickt, dass wir in den Recherchepausen die er vielleicht einmal lesen wollen.
Sehr cool.
Ja. Ich habe ja übrigens auch schon mal über Self-Publishing ein Buch rausgebracht, hast du es gewusst?
Echt? Nein, das wusste ich nicht.
Ja. Ich habe mal für, also so ein Gemeinschaftsprojekt war das, wo wir quasi einen Roman in Briefform, also immer Briefe, und zwar in einem Blog haben wir das geschrieben. Also es war so ein Gemeinschaftsblog. Und als die Geschichte dann ausgeschrieben war, haben wir es über so einen eigenen Service der Blogs zu, oder naja, es war eh so ein Self-Publishing-Service. Wir waren dann aber auch nominiert für einen Preis, der vergeben wird an Bücher, die aus Blogs entstanden sind.
Ich kann mich erinnern, weil wir waren irgendwann mal auf einem Barcamp und da hast du das präsentiert. Und ich kann mich erinnern, dass ich da zugehört habe und mir gedacht habe, ich habe keine Ahnung, was die da machen.
Was?
Ich habe überhaupt nicht kapiert, was ihr da gemacht habt, aber jetzt verstehe ich. Es war ein Self-Publishing.
Ja, genau. Also das war wirklich Messages from the Lost Continent heißt das Ganze. Es gibt wahrscheinlich noch, vielleicht kann man es in einem Antiquariat kaufen. Es war natürlich nur eine super kleine Auflage. Ich habe aber dann an Weihnachten natürlich jedem in meiner Familie eine Ausgabe geschenkt. Einfachstes Weihnachten ever. Weil ich nicht nachdenken habe müssen, wem ich was schenke.
Ja.
Aber na, es war lustig. Konzipiert und organisiert und so weiter wurde das Ganze von Horst Prillinger, der es aufgesetzt hat, der dann auch dafür gesorgt, dass das in Buchform erscheint. Er ist auch so ein Jack of all trades. Bibliothekar, Autor, Musiker. Großartige Sache.
Wahrscheinlich hat sich das Self-Publishing inzwischen auch sehr verändert. Ja.
Es hat sich ein bisschen verändert. Es war, glaube ich, auch relativ teuer, diese Bücher zu produzieren. Und ich glaube, kurz nachdem wir so diese kleine Auflage produziert haben, ist es auch gleich schon viel günstiger geworden.
Mhm.
Aber es, ja, zumindest bin ich eigentlich schon published.
Cool.
Ja. Na gut, wir kriegen allerdings nicht nur Bücher, wir kriegen auch Dinge für unser leibliches Wohl. Habe ich vorhin wegen der Süßigkeiten ja auch gesagt. Steve zum Beispiel hat uns einen Cider zugeschickt, und zwar aus der Pirnschen Kälterei in der Sächsischen Schweiz. Also Sachsen und Pirna kennen wir ja relativ gut, also nicht relativ gut, aber wir waren beide schon mal dort. Letztes Jahr nämlich.
Genau, also wir kennen die Fähre und wir kennen einen Italiener in der Innenstadt.
Genau, und ein Hotel.
Stimmt, ja.
Weil wir in diesem Hotel gedreht haben für den MDR. Ich meine, das haben wir publiziert auch auf unseren unterschiedlichen Kanälen. Kleine Reihe über deutsche Persönlichkeiten und das wurde gedreht in einem Hotel in Pirna.
Genau.
Und der Cider übrigens, Daniel muss ich ja leider sagen, den habe ich ja getrunken. Und der ist hervorragend. Ja,
ja, ist mir egal, ich trinke ja nur Champagner.
Jetzt trinkst du nur noch Champagner.
Ja.
Und weil wir gerade beim Essen und Trinken sind, Sarah und Magda, die waren im Salzkammergut und die haben mir, nachdem sie die Folge über die Essensmythen gehört haben, wo ihr auch groß drüber redet, wie sehr ich diese Brezen aus Graz mag, haben die mir eine Breze geschickt, die quasi dieselbe Art ist und tatsächlich auch mehr oder weniger so geschmeckt hat wie die aus Graz. Das haben wir geschickt und haben so gemeint, ja, vielleicht kann man es noch essen. Und es war fantastisch. Sehr gut. Du weißt so, und ich meine, ich bin auch, wie soll ich sagen, wie man hier jetzt wahrscheinlich hört, also falls mir jemals jemand morden will, ist wahrscheinlich das Einfachste, mir was zu schicken und einfach zu vergiften, weil ich esse alles.
Oh Mann, Richard, das darfst du dir jetzt nicht so spoilern, also nicht so...
Du ich würde es immer hört sehe hier, ja. Verdammt, jetzt kann ich nie wieder was essen.
Ja, genau.
Weil, jetzt, wer weiß.
Jetzt Leute auf Gedanken bringen.
Oh nein, oh nein. Ich meine, wenn jemand tatsächlich Interesse dran hätte, mich zu ermorden und das so hört, wie ich drüber rede, wie ich alles esse, was mir zugeschickt wird, dürften es wahrscheinlich eh den Schluss draus ziehen, dass das die einfachste Art und Weise wäre. Hm. Na gut, sagen wir so, ich nehme nur noch Dinge entgegen, die in geschlossenen Verpackungen sind.
Du, aber verschlossene Verpackungen, ich habe gelesen neulich, nicht neulich, ist glaube ich schon ein, zwei Jahre her, sind mal Leute gestorben, weil sie Champagner konsumiert haben. Und zwar...
So, ja, da wo jemand Ecstasy reingeben.
Genau, hat, weil die Flaschen wurden verwendet, um Drogen zu schmuggeln, ja.
Hm, ja, das war in Österreich, oder?
Ja, und ich in Bayern auch, ja.
Oder in Bayern, ja, ja.
Also mir ist ein Fall in Bayern bekannt,
ja. Ja. Ich hätte es nicht sagen sollen. Jetzt habe ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn mir irgendjemand was schickt, denke ich so, ist das jetzt die Person, die mich umbringen will?
Oder du brauchst einen Vorkoster.
Oder ich brauche einen Vorkoster. Ich meine, kennen wir aus der Geschichte. Ja, das
Günther.
Aber
was? Wie schaut es mit deiner Zeit aus?
Aber so einmal in der Woche kommst du vorbei. Und dann gehen wir durch die Dinge, die, falls mir jemand das, oder ich rufe die einfach an, wenn ich was gekriegt habe und sage, komm vorbei, ess mal was, trink mal was und dann schauen wir, wie es dir geht.
Hängt von der Höhe des Gehalts ab, sagen wir mal so.
Sehr gut, gut, also bei dir ist es nur eine Frage des Geldes. Sehr interessant. Gut. Bin noch nicht ganz fertig. Es ist nämlich auch so, dass Leute uns auch Dinge schicken, die sie selber gemacht haben. Ingrid zum Beispiel, die hat uns jeweils so ein kleines Holzschild gebaut, also das man aufhängen kann, wo unser Logo drauf ist und es ist so schön präpariert und da ist unser Logo drauf und es steht drauf, Achtung Aufnahme. Mhm. Und das können wir an unsere jeweiligen Türen hängen. Ja, wenn wir aufnehmen, damit wir nicht gestört werden.
Ja, sehr cool.
Ja, vielen Dank Ingrid. Und Clemens, der Designer ist, der hat uns einen Tisch geschickt. Der ist letzte Woche angekommen. Und es ist ein außergewöhnlicher Tisch, weil es so ein komplexes Teil ist. Man muss es auch nur so ein bisschen zusammenbauen. Und es ist aber schön, weil die Tischplatte, da ist wirklich so unser Logo und unser Name so eingelassen. Ist großartig. Müssen wir jetzt halt streiten, wer den kriegt von uns beiden.
Wie groß ist denn der?
Er ist nicht wahnsinnig groß. Ist wie so ein, also eher ein Tischlein. Mhm. Ein bisschen wie so ein, von der Größe her halt, wie so ein kleiner Nachttisch.
Ah, verstehe. Ja, cool. Also vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Clemens. Und jetzt zum Schluss, weil es so gut passt. Lydia, die uns schon einmal vor einiger Zeit hervorragende selbstgemalte Bilder mit unserem Logo und Illustrationen unseres Podcast-Covers geschickt hat, die hat uns tatsächlich, nachdem sie die Folge zur Veuve Clicquot gehört hat und unsere 400. Folge ja ansteht, hat sie uns zwei kleine Flaschen Veuve Clicquot geschickt.
Oh. Hm. Dankeschön.
Mit dem Hinweis, dass wir die trinken sollen, wenn dann die 400. Folge draußen ist. Und deine ist noch immer bei mir. Hm. Ja. Und ich meine, es könnte sein, dass ihr was passiert.
Du meinst, dass sie ausgetrunken sind, bis du sie losschickst?
Ich sag, dass ihr was passiert.
Ach so.
Ja, ich kann einfach für nichts garantieren, sagen wir so. Ja, nett, dass sie es mit Absicht machen würde.
Ja, ja.
Hun aus.
Klar. Da fällt die Flasche plötzlich an den Entkorker und plötzlich sind die Gläser voll. Was soll man machen? Ja.
Solche Dinge passieren.
Ja,
aber ich möchte es nicht verschreien, ich wollte nur warnen, es kann vorkommen.
Sehr gut.
Dass sowas passiert. Gut, wir sind einmal durch mit der Post. Also ich habe das jetzt nicht alles nur vorgelesen, einfach um anzugeben, wie viele Leute uns schreiben, sondern einfach, ich finde es so großartig, wie sehr bei vielen unserer Hörerinnen und Hörer unser Podcast irgendwie so ein Teil des Lebens ist, dass sie, selbst wenn sie im Urlaub sind, müssen sie dran denken und ihnen fallen Dinge ein, die wir erzählt haben. Oder Leute, die dann Dinge für uns kreieren,
ja,
uns ihre eigenen Erzeugnisse zuschicken. Ich finde es fantastisch.
Absolut. Und ich muss auch sagen, es ist auch wieder so diese Jubiläen, wie jetzt diese 400, sind immer mal wieder Zeiten, wo man sich mal wieder zurücklehnt und dann sich denkt, um Gottes Willen, was ist da alles passiert? Das gibt's gar nicht. Also, wo man, also wirklich so, ich bin auch unglaublich dankbar dafür, was da mit diesem Podcast passiert ist in den letzten Jahren, weil jedes Mal denke ich mir, okay, jetzt noch besser kann's nicht werden und dann kommt's dann doch noch besser. Also,
ja, die Jubiläen, da werde ich dann immer ein bisschen nicht wehmütig, ja, sondern so ein bisschen emotional.
Ja.
Emotional.
Wir sagen ja auch manchmal so, die einzige Gefahr, die wir jetzt haben in diesem Podcast, ist, dass einem von uns beiden mal die Lust vergeht, da weiterzumachen und Geschichten zu recherchieren. Und ich habe aber so das Gefühl, einfach so, das wird eher immer stärker. Also, weißt du, es ist eher so die, also es wird einfach immer cooler. Also ich weiß gar nicht, wie wir das die ersten 1, 2, 3 Jahre gemacht haben. Also, weil, weißt du, es ist so.
Ja, na, ich weiß, was du meinst. Die ersten 3 Jahre. Wie haben wir das gemacht, ohne dass uns jemand gehört hat? Das Lustige ist, es haben uns schon von Anfang an viel mehr Leute gehört, als ich jemals gedacht habe, dass sie uns hören würden.
Ja. Ja.
Und das ist halt dann immer mehr geworden.
Ja.
Und wie du eben vorhin gesagt hast, diese 70 Millionen Downloads, das kann sich niemand vorstellen.
Das ist also total abstrakt, ja. Aber gleichzeitig merkt man auch an dem Feedback und so und dem, was zurückkommt, einfach, dass es vielen Leuten auch was bedeutet. Und das ist einfach auch so, das ist auch so schön einfach, weil das gibt nicht nur Motivation, sondern das ist einfach auch so, verstärkt auch so die Bindung, die ich habe zu einem Podcast und auch die Bindung, die wir gemeinsam haben, die ja auch jetzt in den letzten 7 Jahren so gewachsen ist.
Ja, total.
Das ist einfach fantastisch.
Ja, und vor allem auch, also zum Beispiel seit der 300. Folge, sind auch wieder 100 Folgen, also fast 2 Jahre, da hat sich ja auch viel verändert. Also ich glaube, damals, als wir aufgenommen haben, da war ich gerade, habe ich mich gerade mit dem Podcast selbstständig gemacht. Und du aber noch nicht. Und jetzt bist du aber auch, sind wir beide, jetzt machen wir das beide Vollzeit. Und es ist, also vorher, bevor wir uns damit selbstständig gemacht haben, war es schon eh auch unser Leben, weil wir einfach unsere gesamte Freizeit darauf verwendet haben.
Ja.
Also immer Abend und Wochenende und jetzt haben halt Abende und Wochenende großteils, naja, haben wir auch nicht. Das habe ich gestern mit jemandem gesprochen über den Podcast und wie sich's verändert hat, dass wir das jetzt Vollzeit machen. Und ich habe so gesagt, eben früher habe ich immer am Abend und am Wochenende vorbereitet und jetzt bereite ich unter der Woche vor und am Abend und am Wochenende. Also irgendwie es nur mehr Zeit zu haben, bedeutet nicht, dass man dann sich nicht eh ständig mit dem Podcast beschäftigt.
Genau, ja. Was wir, glaube ich, beide gemerkt haben, ist, mehr Zeit hat dazu geführt, dass die Folgen ein bisschen länger geworden sind und auch die auch so die Vorbereitungsskripte auch so ein bisschen ausführlicher geworden sind.
Ja, ja. Lustigerweise ist es aber auch tatsächlich so, dass ich, weil ich jetzt durchschnittlich, glaube ich, mehr lese pro Folge, das ist aber nicht einfacher geworden.
Oh ja.
Im Gegenteil, es ist oft einfach schwieriger, wenn du dann natürlich mehr hast, auf das du dich stützt, weil du dann ja auch so ein bisschen mehr hast, wo du nicht sicher bist, über, weil, wie gesagt, es gibt ja einen Grund, dass zu einem Thema mehrere Bücher veröffentlicht worden sind, weil es halt unterschiedliche Zugänge und sonst wie gibt und dann ist es dann in der Vorbereitung für Erfolge natürlich auch schwieriger, irgendwie das einzuteilen, zu sagen, das ist jetzt dieser Blickwinkel, auf den ich mich fokussieren will oder wenn ich mich auf den Blickwinkel fokussiere, dann kann ich aber das, was dort steht, nicht verwenden oder sowas in die Richtung.
Weißt du,
was ich
meine? Ja, absolut, ja. Das stimmt. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass wir noch jetzt so ja Nebenprojekte dadurch gestartet haben. Also das Buch ist zum Beispiel das Größte, das wir im Moment am Laufen haben, das jetzt auch halt sehr viel Zeit auch in Anspruch genommen hat, weil wir ja neue Geschichten erzählen in dem Buch und keine, die wir schon im Podcast hatten. Dann hatten wir ja auch noch live zumindest 2 Auftritte. Und
genau.
Ich glaube, man kann schon verraten, oder Richard, dass wir, sagen wir mal, Richtung Oktober, November vielleicht nochmal ein paar Live-Termine spielen werden.
Ja, es ist zumindest so angedacht.
Also einen können wir auf jeden Fall schon mal ankündigen. Und zwar, es gibt das Here and Now Festival in Köln am 2. und 3. September.
Genau.
Und an diesem Festival sind wir zu sehen am Samstag, dem 2. September um 15 Uhr. Und es ist so, da kommen über 20 Podcasts und da gibt es 30 Stunden Live-Programm auf 4 Bühnen. Und man kann sich da Tickets für einzelne Shows kaufen und sich so ein persönliches Podcast-Programm zusammenstellen.
Genau.
Vielleicht sehen wir uns da ja. Also am Samstag, 2. September, 15 Uhr, Here and Now Festival in Köln.
Ist jetzt auch nicht mehr so lang hin, gell? Ich denke immer so, ja, September, Herbst und so weiter. Aber ist, jetzt haben wir schon Mitte Mai, Juni, Juli, August. Oh, sind echt nur noch 3, sind echt nur noch 3 Monate. Oh. Ja, die Zeit vergeht so schnell.
Oh ja.
Aber umso besser, dann sehen wir uns vielleicht bald.
Genau. weil du gerade die Post vorgelesen hast. Es gibt noch eine Geschichte, die ich auch noch erwähnen will. Und zwar habe ich den ja wahrscheinlich ungewöhnlichsten Themenvorschlag bekommen. Also die Art und Weise, wie mich dieser Themenvorschlag erreicht hat. Okay. Nämlich von Stefan. Und der hat mir nämlich eine Flaschenpost geschickt.
Eine Flaschenpost?
Eine Flaschenpost. Also der Vorschlag war der Zettel in der Flasche. Aha. Und es war allerdings irgendeine Art von Blubberwein. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was. Es war kein
Blubberwein. Kein Wölf-Klicko. Und war ja auch leer, oder? Genau, ja, weil ansonsten hättest du mit dem Vorschlag nicht viel anfangen können.
Genau.
Sehr gut.
Also danke, Stefan. Den Vorschlag werde ich vielleicht umsetzen. Und Stefan hat ja jedenfalls eingefordert, dass die 400. Folge ein bisschen was Besonderes wird.
Ja, das ist sie. Und sie ist vor allem deshalb besonders. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge. Weil wir einen Gast haben und wir haben ihn vorhin angekündigt, beziehungsweise er hat sich vorgestellt, kurz mit seinem Namen. Günther hat auch schon ein bisschen mitreden dürfen, aber jetzt ist der große Moment und ich würde einfach dich bitten, Günther, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist und warum du hier bist, beziehungsweise was für eine Geschichte du uns erzählen wirst.
Ja, hallo zusammen. Also zunächst einmal herzliche Gratulation zu 400 Folgen Geschichten aus der Geschichte und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gern. Es ist ja so, wir kennen uns ja schon ein Zeitl. Was du jetzt machst, beziehungsweise warum wir dich jetzt eingeladen haben, ist, dass du einen Podcast machst. Du hast deinen eigenen Podcast und der Podcast heißt Anno Mundi und hat den Untertitel von Byzantinern und Griechen. Und es ist in erster Linie ein Podcast über Byzanz. Ist das richtig?
Ja, genau. Also ich bin von meiner Ausbildung her Historiker. Aber mein Hauptfach war dann die Byzantinistik und also ich höre selber schon sehr, sehr lange Podcasts, schon ungefähr seit dem Jahr 2016 und damals wart ihr der erste Podcast, den ich gehört habe. Ich habe nämlich einfach nur von diesem Medium gehört, ja, das gibt's jetzt und dann einfach mal in der Suchmaschine Podcast und Geschichte eingegeben und dann seid ihr aufgetaucht.
Das ist ein guter Punkt, was SEO-Marketing angeht. Ja? Immer schauen, dass die Website gut gereiht ist.
Ja, genau. Und damals habt ihr, glaube ich, 20, 30 Episoden gehabt. Und dann habe ich mal reingehört und seitdem keine Folge mehr ausgelassen.
Großartig.
Ich habe dann immer mehr Lust bekommen, dann mal das Podcasten selbst auszuprobieren. Ich hatte dann mal ein Projekt zur österreichischen Zeitgeschichte gestartet mit einem guten Freund, Adrian Hutle. Damals hast du, Richard, im Vorfeld dankenswerterweise hast du dir Zeit genommen, um uns ein bisschen von deinen Erfahrungen zu erzählen. Hm. Und du hast uns auch das Podcast-Meetup, das es ja in Wien gibt, auf das hast du uns hingewiesen, das ja Daniel ursprünglich mitbegründet hat.
Ja, richtig.
Genau, so hängt alles zusammen.
Ja, schon irgendwie.
Sag noch, wie dieser ursprüngliche Podcast, den gibt es ja auch noch zum Anhören, oder?
Den kann man noch anhören, der heißt Stubart, Zeitgeschichte im Gespräch.
Ich glaube, ihr habt damals nachfragen müssen, was Stubart heißt. Magst du das vielleicht kurz erklären?
Ja, Stubart ist ein Begriff aus der Vorarlberger Mundart. Also ich komme ja auch aus Vorarlberg, so wie du ursprünglich und auch mein guter Freund Adrian. Und Stubart kommt von der Stube, also dem Wohnzimmer. Und eine Stubart ist quasi, wenn man Besuch bekommt. Ja. Stubart-Hor heißt Besuch bekommen und dann sitzt man halt im Wohnzimmer und redet oder musiziert oder was auch immer.
Und so war das auch konzipiert bei eurem Podcast, oder?
Also ihr genau, quasi also wir hatten.
Oder ihr seid der Besuch und dann habt ihr quasi mit Zeitzeugen gesprochen eigentlich, oder?
Ja, wir haben in jeder Folge einen Gast eingeladen. Das war entweder ein Experte oder ein Zeitzeuge oder eine Zeitzeugin und haben dann mit dieser Person dann eben über ein bestimmtes Thema aus der österreichischen Zeitgeschichte gesprochen. Das hat ja schon sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dieses Projekt haben wir dann aber aus verschiedenen Gründen auf Eis gelegt. Aber schon bald danach habe ich wieder das Bedürfnis bekommen, zu podcasten und dann zu meinem eigentlichen Spezialgebiet. Denn wie erwähnt, war ja mein Hauptstudium die Byzantinistik. Und so betreibe ich seit 2019 einen kleinen Podcast namens Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Und ich versuche damit, die Geschichte des Byzantinischen Reiches, die ja in Westeuropa und im deutschsprachigen Raum eher wenig bekannt ist, einem breiteren Publikum näher zu bringen. Einerseits erzähle ich chronologisch die oströmische, byzantinische Geschichte nach, beginnend mit Konstantin dem Großen. Und dabei liegt der Fokus natürlich vor allem auf der Ereignisgeschichte. Aber alternativend dazu mache ich auch Folgen zu allen möglichen Themen, die ich interessant finde. Also ich habe schon Episoden gemacht zur byzantinischen Sozialgeschichte, zur Wirtschaftsgeschichte, zum Mönchtum, zu ausgewählten Nachbarn der Byzantiner etc. Ja, und wenn es sich anbietet, dann gibt es auch mal ein Crossover mit einem anderen Podcast, so wie jetzt gerade mit.
Sehr gut. Hervorragend. Und du weißt eh, wenn du ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts bist, dass wir wenig kreativ sind, wenn es dann darum geht, dass die tatsächliche Geschichte erzählt wird. Und ich glaube, der Standardsatz ist immer, du hast dir hoffentlich eine Geschichte mitgebracht. Und deswegen frage ich dir jetzt einfach, Günther, welche Geschichte aus Byzanz, beziehungsweise aus der byzantinischen Geschichte hast du uns mitgebracht. Und ich muss auch gleich dazu sagen, bevor du jetzt sprichst, wie du wahrscheinlich auch mitgekriegt hast im Laufe der Jahre und der letzten 399 Folgen, so richtig firm sind Daniel und ich ja nicht, was die gesamte byzantinische Geschichte angeht. Wir haben es ein-, zweimal, dreimal haben wir es gestreift, aber so richtig spezifisch sind wir nie geworden. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du auserkoren hast, also sinnvolle Geschichte für uns.
Ja, und ich bin gespannt, ob ihr vielleicht schon was von dem Thema gehört habt, auf das ich jetzt zu sprechen komme.
Sehr gut.
Wir springen ungefähr ins Jahr 1560 nach Konstantinopel, damals Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Eben dort in Konstantinopel hielt sich gerade Ogier Guillain de Busbecq auf. Busbecq war ein Diplomat in Diensten des Habsburger Kaisers Ferdinands I., und er war unter anderem damit beauftragt worden, an der Hohen Pforte einen Waffenstillstand mit dem Sultan Süleyman dem Prächtigen zu verhandeln. Busbecq war aber nicht nur Gesandter und Diplomat. Er interessierte sich für viele Dinge, wie für die Kultur der Osmanen, die den Westeuropäern eher fremd war, oder für exotische Pflanzen, sodass er von seiner Reise unter anderem Tulpenzwiebeln mitbrachte, eine bis dato in Westeuropa nicht heimische Blume. Busbecq entstammte aber auch einer Epoche, die gern als Zeitalter des Humanismus bezeichnet wird. In Europa bemühte man sich, Handschriften zu erwerben, die Texte aus der griechischen Antike enthielten. Und die fand man vorwiegend auf dem Gebiet, das einst zum byzantinischen bzw. oströmischen Reich gehörte, welches über viele Jahrhunderte hinweg das antike Erbe weiter tradiert hatte. So hielt Busbecq auch Ausschau nach griechischen Handschriften und er fand in Konstantinopel einen ganz besonderen Kodex, der zwar in äußerst schlechtem Zustand war, der aber einen antiken Text des Arztes Dioskurides enthielt, mit hunderten kunstvollen Illustrationen. Dieser Kodex war im Besitz des Sohnes eines jüdischen Arztes, dem ehemaligen Leibarzt des Sultans. Der Besitzer forderte allerdings stolze 100 Golddukaten, die Busbecq leider nicht aus seiner Portokasse zahlen konnte.
Kannst du ungefähr, ich meine 100 Golddukaten kann man sich vorstellen, ist viel Geld, aber kannst du ungefähr unsere Einschätzung geben, wie viel das tatsächlich war jetzt für jemanden, der einfach dort lebt und arbeitet?
Also das ist ein Preis, den ein Normalsterblicher nicht zahlen kann.
Mhm. Sehr gut.
Nach seiner Rückkehr nach Österreich allerdings konnte er den Ankauf doch noch einfädeln. Im Jahr 1569 wurde der Prachtkodex angekauft, nun für Kaiser Maximilian II. Und seither befindet er sich in Wien in der Nationalbibliothek. Er ist unter dem Namen Wiener Dioskurides bekannt und er zählt zu den prachtvollsten und wertvollsten Handschriften der Welt. Wir springen ziemlich genau 400 Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1960. Wir bleiben aber in Konstantinopel, das nun Istanbul heißt. Nun zwar nicht mehr Hauptstadt des großen Osmanischen Reiches, aber nach wie vor die größte Stadt der Republik Türkei. Es fanden im Jahr 1960 gerade Bauarbeiten statt, denn es sollte im Herzen Istanbuls unter anderem ein neues Rathaus für die Millionenmetropole entstehen. Und bei den Grabungen stieß man auf archäologische Überreste. was nicht sehr verwunderlich ist in einer Stadt mit derart reichhaltiger Geschichte. Bei diesen Grabungsarbeiten legte man mehrere aufwendig bearbeitete Blöcke aus Marmor frei, von denen manche Teile einer Inschrift trugen. Daraufhin wurde einer der angesehensten Byzantinisten zu Rate gezogen, Ihor Schewtschenko, der klären sollte, um was für ein Gebäude es sich hier handelte. Und schon bald wurde ihm klar, dass der Text der Inschrift auch über andere Wege handschriftlich überliefert ist und dass hier eine Kirche entdeckt wurde. Und zwar nicht irgendeine Kirche, sondern die Polyeuktos-Kirche. Die, als sie Anfang des 6. Jahrhunderts erbaut worden ist, das größte und prächtigste Gotteshaus Konstantinopels war, der damaligen Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, lieber Daniel, lieber Richard, handelt von der Person, deren Name mit diesen beiden materiellen Hinterlassenschaften, also mit dem Wiener Medizinkodex und mit der Polyeuktos-Kirche, untrennbar verknüpft ist. Eine Person, die kaiserliche Abstammung war, die zu den wohlhabendsten Personen ihrer Zeit zählte und die als großzügige Mäzenin in Erscheinung trat. Ich spreche von der spätantiken, frühbyzantinischen Aristokratin Anicia Juliana. Nun die obligatorische Frage: Was wisst ihr beide über Anicia Juliana bzw. über die von mir angeteaserten Themen?
Richard, fang du an.
Ich bin völlig blank. Wie geht's dir dabei, Daniel?
Ja, mir geht's auch so. Ich habe den Namen noch nie gehört.
Sehr gut. Anicia Juliana wurde etwa im Jahr 462 in Konstantinopel geboren. Ihre Eltern waren von vornehmer Herkunft. Ihr Vater hieß Olybrius und ihre Mutter Placidia. Beim Namen Placidia dürfte aber doch etwas klingeln, oder?
Ja, die Galla Placidia, da habe ich ja mal eine Folge gemacht drüber.
Genau, also die Galla Placidia, über die ihr eine Folge gemacht habt, war die Urgroßmutter von Anicia Juliana, um die es heute gehen soll. Also der Name kommt öfter in der Familie vor. Anicia Juliana, die ich der Einfachheit halber nur noch Juliana nennen werde, war somit Enkelin von Kaiser Valentinian III., aber auch Urenkelin von Kaiser Theodosius II. Sie stammte also aus der valentinianisch-theodosianischen Dynastie ab, die im 4. und 5. Jahrhundert über das Römische Reich, teils im Westen, teils im Osten, herrschte. Doch als Juliana zur Welt kam, ca. 462, war diese Familie nicht mehr an der Macht. Julianas Vater, Olybrius, stammte aus der einflussreichen Senatorenfamilie der Anicia und er wurde im Jahr 472 zum Augustus im Westen ernannt. Er starb aber noch im selben Jahr und er reihte sich somit ein in die Riege der glücklosen Kaiser des späten Weströmischen Reiches. Juliana, zu dem Zeitpunkt noch ein Kind, war aber mit ihrer Mutter in Konstantinopel geblieben und sie ist nicht mit in den Westen gegangen. So erlebte sie aus der sicheren Entfernung, wie es nun bald keinen eigenen Kaiser mehr für den Westen gab und wie Italien von den Truppen Odoakers und später von den Ostgoten eingenommen wurde. Juliana wuchs also in der oströmischen Hauptstadt in sehr privilegierten Verhältnissen auf, denn ihre Familie war äußerst wohlhabend. Als sie das heiratsfähige Alter erreichte, gab es Überlegungen, ihre kaiserliche Abstammung für politische Zwecke auszunützen und sie mit Theoderich dem Großen, dem König der Ostgoten, zu vermählen. Dieses Heiratsbündnis kam aber nicht zustande und Juliana ehelichte stattdessen einen gewissen Areobindus, der gotische und alanische Wurzeln hatte. Dieser Areobindus stammte aus einer Familie der oströmischen Militäraristokratie und er selbst war eine Zeit lang Oberbefehlshaber im Osten, wo er gegen die Perser Krieg führte. Und im Jahr 506 bekleidete er das Amt des Konsuls.
Weil du gesagt hast, alanisch, was bedeutet das?
Die Alanen waren ein iranisches Reitervolk. Und Teile von ihnen sind im Zuge der sogenannten Völkerwanderung dann auch ins Römische Reich gekommen. Im Jahr 512 hatte Juliana dann doch kurz die Chance, selbst Kaiserin zu werden. Es gab in Konstantinopel nämlich einen Aufstand gegen den damals regierenden Herrscher Anastasius I. Im Zuge dessen wurde Julianas Ehemann Areobindus als neuer Kaiser ausgerufen. Doch diesem war die Sache irgendwie zu heikel oder er hatte keine Lust darauf, jedenfalls floh er aus der Hauptstadt. Und wahrscheinlich starb er dann auch schon bald, denn nach 512 wird er in den Quellen nicht mehr erwähnt. Juliana sollte also selbst nie Augusta, also römische Kaiserin, werden. Vielleicht legte sie noch Hoffnungen in ihren einzigen Sohn, der wie sein Großvater Olybrios hieß und der mit einer Nichte von Kaiser Anastasius verheiratet war, doch trat er politisch kaum in Erscheinung. Mittlerweile zur Witwe geworden, zählte Juliana aber nichtsdestotrotz zu den angesehensten und einflussreichsten Personen im damaligen Konstantinopel. So trug sie aufgrund ihrer Abstammung den Ehrentitel Nobilissima Patricia, der nur Frauen aus der Kaiserfamilie zustand. Grundlage für ihre weiteren Aktivitäten, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, war aber natürlich ihr materieller Wohlstand, den sie geerbt hatte, denn ihre Familie verfügte über sehr viel Landbesitz. Juliana interessierte sich unter anderem für kirchliche Angelegenheiten und theologische Diskussionen ihrer Zeit, auf die ich hier nicht im Detail eingehen kann. Jedenfalls schaltete sie sich in Verhandlungen ein, mit denen ein Kirchenschisma zwischen Konstantinopel und dem alten Rom im Jahr 519 überwunden wurde. Wofür die Nachwelt sie aber in Erinnerung behalten sollte, war ihre Tätigkeit als Stifterin, mit der sie ihrer Großzügigkeit und ihrer christlichen Frömmigkeit Ausdruck verlieh. Sie setzte ihren Reichtum ein, um den Bau mehrerer Kirchen in Auftrag zu geben, darunter die in der Einleitung erwähnte Polyeuktos-Kirche, die 1960 wiederentdeckt wurde.
Damit ist sie ja auch wieder sehr ähnlich der Galla Placidia, oder? Galla Placidia hat ja auch womöglich Kirchen gegründet.
Genau, also das war damals üblich, also seit Konstantin dem Großen, dass vor allem Kaiser Kirchen stiften, aber dann auch die Ehefrauen von Kaisern oder eben wenn man aus der kaiserlichen Familie stammt. Das Besondere an der Anicia Juliana ist aber, dass sie eben nicht mehr einer regierenden Familie angehört.
Mhm. Sie hat einfach nur so viel Geld, dass sie halt ständig stiften kann.
Sie hat trotzdem so viel Geld gehabt, genau, dass sie einsetzen konnte. Also diese Kirche, die Juliana hier gestiftet hat, war dem heiligen Polyeuktos geweiht, einem römischen Soldaten und christlichen Märtyrer des 3. Jahrhunderts. Angeblich wurde diese Kirche innerhalb von 3 Jahren errichtet, an einer der Hauptstraßen Konstantinopels, neben dem Palast der Juliana. Das Hauptgebäude war ungefähr quadratisch mit einer Seitenlänge von ca. 52 Metern. Westlich davon gab es ein Atrium mit ca. 26 Metern Länge sowie einen Narthex, also einen Vorraum, über den der Hauptraum der Kirche betreten werden konnte. Es gibt Vermutungen, dass sie eine Kuppel gehabt haben könnte mit einer Höhe von ca. 30 Metern. Damit wäre sie architekturhistorisch gesehen ein Bindeglied zwischen den spätantiken Basilikakirchen und den Kuppelkirchen, die für Byzanz charakteristisch wurden. Da hierfür aber konkrete Beweise fehlen, bleibt das Ganze fraglich. Die Polyeuktos-Kirche war also nach Fertigstellung die größte Kirche Konstantinopels, aber das war noch nicht alles. Sie war auch äußerst prunkvoll geschmückt, wie archäologische Funde zeigen. Sie war verziert mit exklusiver Ornamentik, mit Pflanzenmotiven wie Weinranken oder Palmen, aber auch mit Darstellungen von Pfauen. Die Wände waren mit Marmor dekoriert, die Decke teilweise vergoldet. Man hat auch Fragmente von Mosaiken gefunden. So soll es im Vorraum eine Darstellung der Taufe Konstantins des Großen gegeben haben. Weiters gab es Reliefplatten mit Darstellungen von Christus, der Gottesmutter sowie der Apostel. Die Polyeuktos-Kirche war so reichhaltig dekoriert, dass sie auf die Zeitgenossen einen großen Eindruck gemacht haben muss. In der Einleitung habe ich bereits erwähnt, dass man sie anhand eines Epigramms, einer Inschrift, identifiziert hat. Diese Inschrift, bestehend aus 76 Versen, wurde teilweise in der Kirche und teilweise außerhalb angebracht. Darin wird die kaiserliche Abstammung der Stifterin Juliana gewürdigt. Es wird ihre Urgroßmutter, Kaiserin Eudokia, erwähnt, die an derselben Stelle schon eine Kirche errichten hat lassen. Es wird auf Konstantin den Großen, den Gründer des neuen Rom, Bezug genommen, sowie auf Theodosius den Großen, den Stammvater der theodosianischen Dynastie. Des Weiteren wird Juliana gepriesen für den Bau der Kirche. Zitat: Ganz allein hat sie die Zeit bezwungen und die Weisheit des ruhmvollen Salomon übertroffen, indem sie eine gottaufnehmende Kirche errichtet hat, deren kunstreicher Glanz der Chariten eine Ewigkeit nicht besingen kann. Es wird also Bezug genommen auf den biblischen König Salomon, dessen Weisheit Juliana übertroffen habe. Von manchen wurde diese Stelle so interpretiert, dass ihr der Tempel in Jerusalem als Vorbild diente, dessen Pracht sie nun mit der Polyektoskirche übertroffen habe. Ob dies nun zutrifft oder nicht, sie hat hier jedenfalls für sich und auch für ihre Familie ein Monument geschaffen, denn es war nach der Fertigstellung eben das größte und prächtigste Gotteshaus Konstantinopels. Juliana starb im Jahr 527 oder 528, also im Alter von circa Mitte 60. Und zu jenem Zeitpunkt war ein Kaiser frisch an der Macht, der, glaube ich, allen ein Begriff ist. Justinian der Erste. Und Justinian stammte, im Gegensatz zu Juliana, ganz und gar nicht aus einer altehrwürdigen aristokratischen Familie. Er war der Nachfolger seines Onkels, Justins des Ersten, der in der Provinz am Balkan geboren war, in einfachen Verhältnissen und der erst später in der Hauptstadt Karriere machte. Einige Forscher haben deshalb die Vermutung geäußert, Juliana habe diese prächtige Polyektoskirche errichten lassen, um damit die regierenden Kaiser in den Schatten zu stellen, die aus ihrer Sicht Emporkömmlinge waren. Ein dynastisches Statement also. Beim Geschichtsschreiber Gregor von Tours finden wir auch eine Anekdote, dass Kaiser Justinian die reiche, mittlerweile betagte Juliana dazu bringen wollte, ihr Vermögen der Staatskasse zukommen zu lassen. Dem entkam sie aber schließlich durch eine List. Und genau dieser Logik folgend wird von manchen angenommen, dass Kaiser Justinian, die nun mittlerweile verstorbene Juliana wiederum übertreffen wollte, indem er eine noch größere, eine noch imposantere Kirche erbauen ließ, nämlich die Hagia Sophia, die zwischen 532 und 537 errichtet wurde, also in etwa 10 Jahre nach der Polyektoskirche. Und weiters hat Justinian, zumindest laut dem Geschichtsschreiber Prokop, auch verfügt, dass hinkünftig Kirchen nicht mehr von Privatleuten restauriert oder erbaut werden dürfen, sondern nur mehr aus den Mitteln der Staatskasse. Wie ging es nun nach dem Tod der Juliana mit dieser Kirche weiter? In den kommenden Jahrhunderten wird die Polyektoskirche ab und an in den Quellen erwähnt, zum Beispiel im Zeremonienbuch Kaiser Konstantins des VII., einer Schriftquelle des 10. Jahrhunderts. Darin wird die Route der traditionellen Ostermontagsprozession beschrieben, wobei eine von mehreren Stationen, an denen der Kaiser Halt machte, die Polyektoskirche war. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie jemals renoviert worden ist. Wahrscheinlich wurde sie im 11. Jahrhundert aufgegeben, weil sie schon baufällig war und irgendwann sogar einstürzte. Teile von ihr wurden anschließend für andere, neu zu errichtende Bauwerke verwendet, wie etwa im Pantokratorkloster in Konstantinopel. Und ein Ereignis sorgte dafür, dass Elemente der Polyektoskirche eine weite Reise antraten. Und dies hat mit den Geschehnissen von 1204 zu tun. Und ihr wisst bestimmt, was im Jahr 1204 in Konstantinopel passiert ist.
1204.
Richard, weißt du,
ich höre gerade nichts. Mein Mikro geht, glaube ich.
Ich habe auch gerade Verbindungsprobleme. Günther, am besten sagst du es vielleicht.
Naja, ihr habt auch schon eine Folge dazu gemacht. GAG 289, der vierte Kreuzzug.
Ah, der vierte Kreuzzug, okay.
Genau, also im Jahr 1204 wurde Konstantinopel von den Venezianern und den fränkischen Kreuzfahrern erobert und ausgeplündert. Und Überreste der Polyaiktos-Kirche kamen anschließend in den Westen. So stehen zum Beispiel vor dem Markusdom in Venedig zwei ihrer Säulen. Nun möchte ich zum zweiten Vermächtnis kommen, das mit Anicia Juliana in Verbindung steht und das heute wesentlich bekannter ist als die Polyaiktos-Kirche, nämlich zum Wiener Dioskurides, der prachtvollen Handschrift, die sich heute in der Österreichischen Nationalbibliothek befindet, unter der Signatur Codex Medicus Graecus I. Dieser Codex enthält 485 Blätter aus Pergament mit einem Maß von ca. 30 x 37 cm. Und warum er etwas mit Anicia Juliana zu tun hat, erfahren wir, wenn wir das Stifterporträt auf dem sechsten Blatt betrachten. Dieses Stifterporträt zeigt drei Frauen. In der Mitte sitzt Juliana im prächtigen Gewand einer römischen Patrizierin mit weißer Tunika und diademähnlicher Kopfbedeckung. Die Frau zu ihrer Rechten ist die Megalopsychia, die Allegorie der Großherzigkeit, die eine große Menge an Goldmünzen hält. Und zu ihrer Linken sitzt die Phronisis, die Allegorie der Klugheit, die ein geschlossenes Buch in Händen hat. Eine weitere Figur, die die Dankbarkeit symbolisiert, kniet zu Füßen Julianas, während ein Putto, also so eine Art Kindergestalt, der Juliana ein Buch überreicht, nämlich eben diesen Kodex, auf den sie Goldstücke fallen lässt. Dass es sich bei der Dame in der Mitte des Bildes um Juliana handelt, ist eindeutig, denn um das Stifterporträt herum steht in 8 Dreiecken ihr Name in griechischen Buchstaben. Und heute, leider kaum noch sichtbar, findet man auch eine Inschrift, aus der hervorgeht, warum Juliana diesen Kodex überreicht bekommen hat. Dort steht, Zitat, Juche, mit allen guten Ruhmessprüchen besingt und rühmt dich, o Herrscherin, die Stadt Honorate. Denn zu dem ganzen Erdkreis zu sprechen, treibt sie die Großherzigkeit der Anicia, deren Spross du bist. Denn einen Tempel des Herrn erbautest du, der hoch emporstieg und herrlich. Wir entnehmen daraus, dass die Bewohner der Stadt Honorate, einem Vorort Konstantinopels auf der asiatischen Seite, die Julianer rühmen, weil sie einen Tempel des Herrn errichten hat lassen. Und aus anderen Quellen wissen wir, dass sie in eben dieser Stadt eine Marienkirche gestiftet hat, und das war noch vor dem Bau der Polyaiktos-Kirche. Es liegt also nahe, dass der Kodex als Dankgabe an die großzügige Aristokratin überreicht worden ist. Doch was ist nun der Inhalt dieses Kodex, den ich schon in der Einleitung als äußerst prachtvoll und wertvoll beschrieben habe? Es handelt sich um eine pharmakologische Sammelhandschrift. Und der Großteil der Handschrift enthält den Text De Materia Medica des antiken Arztes Pedanius Dioskurides, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Und daher der Name Wiener Dioskurides. De Materia Medica heißt so viel wie über Arzneistoffe und ist auf Griechisch verfasst. Der Wiener Dioskurides enthält aber nicht nur den Text dieses antiken medizinischen Handbuchs, sondern, was ihn ebenso besonders macht, auch mehrere hundert aufwendige Illustrationen. Es beginnt mit dem sogenannten Kräuterbuch, das den größten Teil des Kodex einnimmt und in dem fast 400 Arzneipflanzen beschrieben werden. Wir haben also den Text des Dioskurides und daneben die tollen Illustrationen der Heilpflanzen und Kräuter. Es wird beschrieben, wie die Pflanze aussieht und welchen medizinischen Nutzen sie hat, also wie sie zubereitet werden muss und bei welchen Beschwerden sie hilft. Und nach dem Teil über die Pflanzen kommen noch Abbildungen von Tieren, also von Vögeln, Schlangen, Echsen, Insekten und sogar eine Koralle findet man dort. Des Weiteren enthält der Kodex auch Textauszüge von anderen antiken Ärzten. In wessen Besitz dieser pharmakologische Kodex nach dem Ableben der Julianer war, das wissen wir leider nicht. Aufgrund der Kostbarkeit dieser Handschrift ist es zweifelhaft, ob er ursprünglich überhaupt für den praktischen Gebrauch gedacht war. Wenn man ihn tagtäglich verwendet hätte, dann hätte er wohl nicht die vielen Jahrhunderte überstanden. Wir wissen aber, dass sich Leute für ihn interessiert haben. Wir wissen auch, dass er nach 1204, also nach dem schon erwähnten vierten Kreuzzug, in die Hände der Lateiner geraten sein muss. Also als Lateiner bezeichnet man die Katholiken aus dem Westen wie die Venezianer oder die fränkischen Kreuzfahrer. Man findet in diesem Kodex nämlich lateinische Notizen, insbesondere Übersetzungen der Pflanzennamen. Die Handschrift, die blieb aber in Konstantinopel, auch nach der Rückeroberung der Stadt 1261 durch die Byzantiner. In jenen Jahren wurden auch Abschriften dieser Handschrift angefertigt, die man heute in diversen westlichen Bibliotheken finden kann, in Neapel, Paris und New York. Anfang des 15. Jahrhunderts wiederum hat sich die Dioskurides Handschrift in einem Kloster befunden und ein Gelehrter namens Johannes Chortasmenos erhielt den Auftrag, den mittlerweile schwer beschädigten Kodex wieder instand zu setzen. Er nahm ihn also auseinander, ordnete die Blätter neu, nummerierte diese und verfasste einen neuen Index. Zusätzlich fertigte er auch eine Umschrift an, denn der Originaltext war, wie in der Antike üblich, in Majuskeln, in Großbuchstaben geschrieben. Das konnte man im 15. Jahrhundert aber nicht mehr so gut lesen, denn es erfolgte auch im Griechischen während des Mittelalters der Umstieg auf Minuskeln, auf Kleinbuchstaben. Somit finden wir heute im Kodex sowohl den Originaltext in spätantiken Majuskeln als auch in der spätbyzantinischen Minuskelschrift von Johannes Chortasmenos. Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 gelangte der Kodex dann in den Besitz der Osmanen und auch sie haben darin ihre Spuren hinterlassen, wie Notizen in arabischer Schrift zeigen. Und sogar einige hebräische Wörter kann man entdecken, denn, wie in der Einleitung erwähnt, befand sich der Kodex im Besitz eines jüdischen Arztes, ehe der habsburgische Gesandte Büsbeck ihn erworben hat. Seit dem 16. Jahrhundert befindet sich der Kodex also in Wien, in der Nationalbibliothek und beschäftigt bis heute viele Menschen, Historiker, Paläographen, Botaniker, Medizinhistoriker etc. Und 1997 wurde er in die Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes aufgenommen.
Wie der goldene Brief auch.
Genau. Die Öffentlichkeit allerdings bekommt diesen circa 1500 Jahre alten Kodex nur mehr äußerst selten zu sehen, da der Erhaltungszustand doch etwas heikel ist und man ihn lieber in einem klimatisierten Safe lässt. Und das, lieber Richard, lieber Daniel, war meine Geschichte über die wohlhabende, spätantike, frühbyzantinische Aristokratin Anicia Juliana, über die von ihr gestiftete Polyöktos-Kirche, die Anfang des 6. Jahrhunderts der größte und prächtigste Sakralbau Konstantinopels war, sowie über einen ihr gewidmeten, illustrierten Prachtkodex, den sogenannten Wiener Dioskurides.
Hervorragend. Hervorragend, vor allem, weil du in dieser Geschichte das gemacht hast, was wir nämlich auch immer so gern machen, diese Verbindungen herzustellen zwischen Dingen. Und hier ist es halt, abgesehen davon, dass das Ding jetzt in Wien ist, ist es so großartig, weil du auch Verbindungen herstellst zwischen, warum steht jetzt hier eigentlich eine Kirche und warum steht jetzt hier auch noch eine größere Kirche. Also solche Dinge faszinieren mich immer so. Und du hast es quasi in zwei Sätzen, hast du erklärt, warum eigentlich die Hagia Sophia gebaut worden ist. Also,
ja, aber da muss ich dazu sagen, das ist ein bisschen fraglich. Also das ist eine Vermutung.
Ja, ja. Ist eine Interpretation der Beweggründe, nehme ich an.
Ja, aber Justinian wollte sicher die größte Kirche bauen Und da musste er natürlich die bisher größte Kirche übertreffen, ja. Aber wie persönlich das jetzt war, dass er der Julian etwas eine auswischen wollte, das ist dann mehr Interpretation und Spekulation.
Vielleicht hier auch gleich, würde ich gerne ansetzen, weil du gesagt hast, dass man sie zwingen wollte, dass sie ihr Geld oder halt ihr Vermögen dem Staatshaushalt übergibt. Was glaubst du, die Tatsache, dass sie so eine große, teure Kirche gebaut hat, war das so ein bisschen Mittelfinger? Schau, ich habe mein Geld und ich verwende es aber für diese Kirche, die ich baue, anstatt es euch zu geben?
Ja, also das hat sicher was damit zu tun. Also Juliana stammt eben aus dieser altehrwürdigen Familie und sie war halt eine der wenigen, die halt wirklich privat so viel Geld hatte, dass sie halt irgendwie mit dem regierenden Kaiser mithalten konnte. Und wie auch vorhin schon erwähnt, also es war einfach üblich, dass Aristokratinnen gerne große Kirchen gestiftet haben, aber in diesem Fall ist eben das Besondere, dass Juliana keinen Zugriff auf die Staatskasse hatte, sondern das eben privat finanzieren musste, ja.
Aber deswegen, ich finde es auch so interessant, dass dann, nachdem sie gestorben war und Justinian die Hagia Sophia gebaut hat, dass er dann dieses Gesetz erlässt, dass nicht einmal jemand solche Sakralbauten bauen lassen darf, wenn es nicht direkt aus dem Staatshaushalt kommt. Also was sagt das auch aus über die Probleme, die er damit gehabt hat, dass jemand, der nicht herrschende Klasse ist oder tatsächlich gerade herrscht, so viel Geld zur Verfügung hat, um solche Dinge zu tun?
Ja, genau. Also das schreibt Prokop, dass er eben dieses Gesetz erlassen hat. Da muss man auch dazu sagen, also das hat sich dann nicht wirklich durchgesetzt. Also es haben dann auch später Privatleute Kirchen gestiftet, aber die waren halt dann bei weitem nicht so groß wie die Polyarktos-Kirche der Julianer.
Trotzdem aber ist auch so ein bisschen Claim to Fame, dass man sagen kann, Anlassgesetzgebung durch den Kaiser wegen der Bauten, die ich gestiftet habe.
Ja.
Also was ich großartig finde an deiner Geschichte ist, dass du so einen Bogen schlägst, also wirklich von der Spätantike bis in die Gegenwart im Grunde, mit der Entdeckung an der Kirche. Vor kurzem erst in den 70er Jahren war das, oder?
60er Jahre.
Also 60er.
1960 und dann im Laufe der 60er Jahre hat man dann weiter gegraben und das Ganze ausgewertet.
Was mich noch interessieren würde, zum Wiener Dioskurides heißt das, oder?
Dioskurides.
Und zwar, du hast ja schon gesagt, als es dann der österreichische Kaiser kauft, um es dann nach Wien zu bringen, war es schon unfassbar teuer. Hatte das damals für die schon einen, also hatte das für die damals mehr so einen Quellenwert oder hatten die wirklich auch inhaltliches Interesse an dem, was da gestanden ist?
Also dazu kann man sagen, das Werk des Dioskurides, das war bekannt. Also durch das ganze Mittelalter hindurch kannte man dieses Werk. Es gab viele Abschriften davon auf Griechisch, auf Latein, auf Arabisch. Also das Besondere am Wiener Dioskurides war nicht, dass man hier einen unbekannten Text wiederentdeckt hat, sondern eben diese unzähligen, prachtvollen Illustrationen.
Okay.
Weil das gibt's eben seltener, weil die meisten Kodizes aus der Spätantike, ja, die gibt es nicht mehr. Die sind irgendwann verrottet oder was auch immer. Und darum ist das eben sowas Besonderes.
Das hast du spannend an diesen Texten, weil du jetzt auch nachvollzogen hast, welche Spuren da an diesem Text hinterlassen wurden. Also, dass man da dann irgendwann sogar dann hebräische Schriftzeichen dann drauf sehen kann. Also, dass man wirklich sieht, so über die Jahrhunderte ist immer wieder gelesen worden und dann Anmerkungen gemacht worden. Was man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen würde, dass man den liest und sich dann so ein paar Notizen auf dem Zettel macht, auf dem Pergament macht.
Ja, es gibt auch Notizen da natürlich, die dann in Wien noch hinzugefügt wurden, also wie Signatur und so weiter. Aber seitdem versucht man das Ganze in Ruhe zu lassen. Abgesehen deswegen, von konservatorischen Maßnahmen.
Ja. Eben, deswegen steckt es jetzt in einem Safe, dass nicht jemand dazukommt und so sagt, ah, interessant, mache ich mal eine Notiz hier. Direkt neben der eindrucksvollen Illustration irgendeiner Pflanze.
Hast du ihn schon mal gesehen, live oder auch noch nicht?
Live leider nicht. Ich kann aber jedem empfehlen, sich zumindest die Digitalisate des Wiener Dioskurides anzuschauen. Die findet man zum Beispiel auf Wikimedia Commons oder über die Seite der Österreichischen Nationalbibliothek. Also da kann man sich ein bisschen durchklicken.
Ja, steck mal einen Link in die Shownotes, dass man sich's anschauen kann. Eine Sache, die ich auch so interessant finde, weil du ja gesagt hast, was war sie, die Urenkelin von Galla Placidia?
Die Urenkelin von Galla Placidia.
Ah, die Urenkelin. Hier ist auch so interessant, weil von Galla Placidia gibt es ja dieses Mausoleum in Ravenna und das ist im Grunde so die letzte der letzte Bau, von dem es heißt, der von ihr gestiftet worden ist, wobei ich nicht einmal sicher ist, ob er tatsächlich von ihr gestiftet worden ist, ist aber so, dafür ist sie quasi bekannt. Also wenn man heute nach irgendwie Galle Platziere, die erste Assoziation ist dieses Mausoleum. Und bei deiner Protagonistin ist es eigentlich gerade umgekehrt. Also die hat auch noch so ganz anderen Wirkungsbereich gehabt und hat eine massive Kirche gebaut, die irgendwie so als die wichtigste Kirche überhaupt und wird ihr dann aber erst nach diesen Ausgrabungen zugeschrieben. Also so nach Ewigkeit.
Es war bekannt, dass Juliana diese Kirche gestiftet hat, also aus den Textquellen. Okay. Man hat aber nicht genau gewusst, wo sie gestanden hat. Also wie gesagt, sie ist irgendwann eingestürzt und teilweise abgetragen worden und dann in osmanischer Zeit hat man dann drüber gebaut. Also man hat nicht gewusst genau, wo sie gestanden hat, aber man hat gewusst, dass es sie gegeben hat und dass sie sehr prächtig gewesen sein muss. Mhm. Und seit 1960 wissen wir eben, wo sie ist und man kann auch die Mauern sich anschauen im Saracane Park in Istanbul. Aber die wertvollen Fundstücke, die hat man natürlich ins Archäologische Museum gebracht. Mhm.
Ganz am Anfang, als du in deiner Einleitung davon gesprochen hast, dass hier ein Habsburger Gesandter in Konstantinopel war, der diesen Kodex kauft. Das war ja zu einem Zeitpunkt, als Osmanisches Reich und Habsburger verfeindet waren.
Genau deshalb war er dort in Konstantinopel. Im 16. Jahrhundert haben eben die Osmanen und die Habsburger Kriege geführt. Die Osmanen waren expansiv unterwegs und eben um einen Waffenstillstand zu verhandeln, wurde Bisbeck eben dann nach Konstantinopel geschickt. Genau deshalb. Aber Bisbeck hat das wirklich sehr ausgenützt, dass er mal dort hinreisen konnte. Er hat einen Bericht verfasst auf Latein, wo er quasi alles aufschreibt, was er dort so erlebt. Also die Osmanen, wie sie sich anziehen, ihre Bräuche und dann auch die ganzen Pflanzen, die es in Westeuropa nicht gibt. Also dieser Bericht ist auch sehr spannend von Bisbeck, weil er da so einen kleinen Einblick gibt in das Osmanische Reich des 16. Jahrhunderts und eben aus Sicht eines Mitteleuropäers, eines Habsburgers. Mhm. Also er selber stammt aus Flandern, aber war eben in den Diensten der Habsburger.
Mhm. Sag mal, endet eigentlich so als Byzantinistiker die Geschichte dann mit der Eroberung des Osmanischen Reiches 1452 oder 53? Oder beschäftigst du dich zum Beispiel auch noch mit der Zeit danach?
Also 1453 ist eigentlich schon ein ziemlich klares Enddatum. Es gab noch Gebiete, die noch ein bisschen länger unabhängig waren, also auf der Peloponnes zum Beispiel oder das Kaiserreich Trapezunt am Schwarzen Meer, die sich ja auch auf die byzantinische Vergangenheit berufen. Aber im Grunde endet die Byzantinistik eben mit diesem Jahr 1453. Alles, was danach kommt, das wird dann dem Bereich der Neogräzistik zugeordnet. Und das war in meinem Studium auch beides in einem. Also das Studium heißt Byzantinistik und Neogräzistik. Ah. Das heißt, ich habe mich auch mit der Zeit danach befasst, eben mit der Turkokratie, wie das heißt, also die osmanische Zeit, oder mit Kreta, das unter venezianischer Herrschaft war, aber mit griechischer Bevölkerungsmehrheit. Also ist es durchaus lohnend, dass man auch das Ganze ein bisschen weiter sieht und quasi auch das Erbe der Byzantiner, das hält sich ja weiter. Also wenn man sich zum Beispiel die orthodoxe Kirche hernimmt, wo ja immer noch der ökumenische Patriarch in Konstantinopel sitzt, etc. Mhm.
Eine Sache vielleicht noch, eben wegen diesem Kodex, der da gefunden wird und der dann nach Europa gebracht wird, das zieht sich ja aber eigentlich auch so ein bisschen durch die Geschichte von Byzanz, also in Byzanz viele Dinge, die eigentlich im Rest der Welt mehr oder weniger, verschollen waren, dass die dort waren, übersetzt worden sind und dann im Zuge unterschiedlicher Bewegungen oder in unterschiedlicher Kontakte, die dann zwischen den Byzantinern und anderen waren, quasi jetzt wiederentdeckt, aber schon auch wiederentdeckt worden sind, oder? Also dass Byzanz so ein bisschen dieser Hub war, wo vieles, was früher aufgeschrieben worden ist, sonst verloren gewesen wäre, dass das dort noch vorhanden war und dann im Zuge der Jahrhunderte wieder verteilt worden ist über den Rest Europas.
Ja, genau. Also die Byzantiner haben halt weiterhin die antiken oder zumindest ausgewählte antike Texte weiter tradiert, weil die musste man ja immer wieder abschreiben, ja, weil die alten Schriften, die gehen ja irgendwann kaputt und dann sind sie unwiederbringlich verloren. Und deshalb muss man die immer wieder abschreiben, was die Byzantiner eben gemacht haben. Und in Westeuropa war es dann so, dass dann so ab der Renaissance und dann im Humanismus hat man sich wieder verstärkt für die griechische Antike auch im Westen interessiert. Dann hat man begonnen, auch wieder Griechisch zu lernen, weil es hat da nur wenige gegeben im Westeuropa mit Griechisch-Sprachkenntnissen. Und man hat gezielt versucht, eben Handschriften aus dem Osten, aus dem Byzantinischen Reich eben zu erwerben, damit man die Texte dann auch wieder im griechischen Original lesen kann.
Mhm. Das kommt ja auch vor in der Geschichte, die ich gemacht habe zum Kodex des Archimedes, dass der ja auch zum einen überlebt er die Antike, weil er in Byzanz auch lagert, und dann überlebt er auch, weil er nochmal durch diese Majuskel-Minuskel-Geschichte nochmal abgeschrieben wird. Das ist auch was, genau, was du ja erwähnt hast in der Folge.
Genau. Also es gibt zwei so Phasen, in denen sehr viel an Literatur verloren gegangen ist. Also eine Phase war die Christianisierung. Also in der christlichen Zeit hat man dann schon noch auch Texte von heidnischen Autoren weiter tradiert, aber eben nur noch ganz ausgewählte. Ja? Und viele hat man dann nicht mehr abgeschrieben, das heißt, da ist viel verloren gegangen. Und ein weiterer Punkt war dann eben dieser Übergang von der Majuskel- zur Minuskelschrift, wie du gesagt hast. Ja.
Und das ist übrigens auch das Beispiel, was man hatte bei dem Archimedes-Kodex. Da ist ja auch so, der wird irgendwann abgeschabt, weil man den für unwichtig hält und dann eben einen neuen christlichen Text drüber schreibt. Oder ich glaube, es ist irgendeine Art von
christlichen Text. Ja, und so sind echt viele Texte, haben quasi überlebt, eben als Palimpsest, ja, wenn man einfach etwas dann darüber geschrieben hat und das dann für wichtig gehalten hat und aufgehoben hat. Aber in Wirklichkeit steckt dann eigentlich darunter dann der, also für uns viel interessantere Texte. Da gibt es auch ein spannendes Projekt, oder ich weiß nicht, kennt ihr das Katharinenkloster auf dem Sinai in Ägypten?
Nein.
Da gibt es auch eine große Bibliothek und die haben auch sehr viele Palimpseste. Und da hat es jetzt eben ein Forschungsprojekt gegeben, wo man eben versucht, mit speziellem Lichteinstrahlung diese ursprünglichen Texte wieder sichtbar zu machen. Und da hat man auch einige Texte quasi wiederentdeckt, die man davor nicht gekannt hat.
Ah, hervorragend. Ich glaube, wir haben ja auch tatsächlich über diese Möglichkeit gesprochen, oder Daniel? Am Ende deiner Folge über das Archimedes-Palimpsest.
Genau.
So, dass man im Grunde jetzt alle Manuskripte, die man hat, muss man mal röntgen oder was auch immer machen, um zu schauen, ob da nicht vielleicht noch interessantere Dinge irgendwo drunter sind.
Genau. Ja.
Eine Frage habe ich noch, eben um nochmal zurückzukommen auf diese Art und Weise, wie Texte in Byzanz überlebt haben und wie das dann mit der Renaissance war, dass während der Renaissance dann diese Wiederentdeckung der Antike war, basierend auf diesen Texten, die man eben vor allem dann aus Byzanz gekriegt hat. Es war ja auch in der Zwischenzeit, glaube ich, so, dass durch diese Kontakte mit der islamischen Welt hier auch Texte ausgetauscht worden sind und dann auch während der Renaissance quasi die Antike über den Umweg der islamischen Welt auch wiederentdeckt worden ist, wiederum basierend auf den Texten, die sie aus Byzanz gehabt haben.
Das gab es auch, ja. Also einige Texte sind dann quasi eben über die Araber dann in den lateinischen Westen gekommen und dann vom Arabischen ins Lateinische übersetzt worden, obwohl das Original auf Griechisch war.
Ja, da fragt man sich auch, wie viel ist hier lost in translation, oder?
Ja, und das hat dann aber auch dazu beigetragen, dass man dann doch mit der Zeit wieder das Original lesen wollte, ja, weil man sich dann eben nicht mehr sicher war durch die doppelte Übersetzung, ob das jetzt wirklich im Original dann so und so geheißen hat. Und darum wollte man dann auch wieder die griechischen Originale lesen, ja.
Aber abschließend, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was, was wichtig ist, heutzutage auch immer rauszustreichen, weil die Geschichte Byzanz wird tatsächlich, habe ich das Gefühl, ein bisschen stiefkindlich behandelt, einfach auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Dabei ist es eine lange Geschichte und es ist vor allem eine wahnsinnig reiche Geschichte, ohne die wir heute viele der Entwicklungen, die dann in Europa stattgefunden haben, so gar nicht durchleben hätten können.
Mhm. Auf was spielst du jetzt an?
Na, vor allem auf diese Sammlung der unterschiedlichen Texte, die eben vornehmlich in Byzanz vorhanden waren und die ja, im Laufe der Jahrhunderte sich ausgebreitet haben auf die ganze Welt. Und ich meine, du kannst es wahrscheinlich besser einschätzen als Experte in dem Bereich, aber die Renaissance hätte wahrscheinlich so nicht stattfinden können, wenn es Byzanz in der Form nicht gegeben hätte, oder?
Ja, das könnte man so sagen, ja. Also es hätte einfach viele Texte nicht gegeben, ja.
Weil das Interessante ist ja auch, dass wir so das Gefühl haben, dass die Antike mit Westrom untergeht, aber die Antike in Wirklichkeit ja quasi noch weiterlebt, halt in Konstantinopel, ne?
Ja, eben, also im Oströmischen Reich gab es halt diesen Bruch nicht, ja. Nicht so wie im Westen, wo dann quasi neue Staatsformen entstanden sind. Im Osten, ja, da war das halt, ist es einfach weitergegangen. Man hat halt irgendwann zur Kenntnis genommen, es gibt keinen Kaiser mehr im Westen. Man hat halt teilweise dann noch versucht, quasi die Gebiete wieder zu erobern. Also Justinian hat das militärisch dann probiert. Das war dann nicht sonderlich nachhaltig. Einen größeren Bruch hat es dann im 7. Jahrhundert gegeben und das war dann die arabische Expansion. Ja, da sind dann viele Gebiete dann weggefallen, die sehr lange dann Teil des Byzantinischen Reiches waren, also Ägypten, Palästina, Syrien.
Achso, aber das ist gut, dass du das sagst, weil das habe ich, für mich ist so das Byzantinische Reich, habe ich im Kopf eigentlich nur immer die Stadt Byzanz oder eben Istanbul oder Konstantinopel. Aber in Wirklichkeit war das Oströmische Reich war ja riesig, ne?
Ja, genau, das war echt riesig. Ist dann, ja, über einige Zeit dann sehr stark geschrumpft, also nach der arabischen Expansion und dann am Balkan hat man viele Gebiete verloren, also es ist dann wirklich sehr, sehr klein geworden, also so um 700 und dann wieder hat es mal Expansionsphase gegeben, dann so um das Jahrtausend, 1000 war es dann wieder größer, also ungefähr heutige Türkei plus Südosteuropa und ja, dann ist es wieder mehr geschrumpft und ganz am Schluss war es so, wie du es gesagt hast, was eigentlich ja, nicht mehr viel mehr als die Stadt Konstantinopel.
Wie viele Sprachen muss man eigentlich können so als Byzantinist? Oder was ist sinnvoll, alles zu können?
Man sollte sehr sprachenaffin sein, wenn man dieses Fach also wirklich als Wissenschaft betreiben möchte. Also wir haben einerseits die Quellensprachen. Da ist es gut, wenn man Altgriechisch kann. Also entweder man hat es in der Schule gelernt oder man lernt es dann an der Uni. Normalerweise lernt man dann noch Neugriechisch dazu und dann nähert man sich dann dem mittelalterlichen Griechisch, weil das ist dann, also die Byzantiner haben sich zwar am Altgriechischen orientiert, aber es hat dann schon ein paar Entwicklungen gegeben, vor allem bei der sogenannten volkssprachlichen Literatur, die dann schon in Richtung Neugriechisch gehen. Dann als Quellensprache ist Latein auch wichtig, vor allem halt für die spätantike Zeit, als Latein auch noch in Konstantinopel verwendet wurde und dann vor allem auch wieder später, dann wenn es mehr Kontakte zum Westen gegeben hat. Dann nach, ja, je nach Forschungsschwerpunkt, wenn man sich irgendwie für die Nachbarn der Byzantiner interessiert oder für die Beziehungen, dann können auch deren Sprachen wichtig sein, also Arabisch oder Slawisch oder Armenisch. Und dann kommen noch die Sprachen dazu, die man können muss, um die Sekundärliteratur zu lesen. Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch und ja, Russisch kann auch nicht schaden.
Das heißt, ich meine, es fängt an damit, dass man zuerst einmal drei unterschiedliche Versionen Griechisch können muss. Und dann im Grunde alle anderen Sprachen noch dazu, wenn wir es zusammenfassen wollen. Hervorragend. Wie viele von denen sprichst du tatsächlich?
Naja, man muss ja nicht unbedingt sprechen können. Ja, also es reicht, wenn man sie lesen kann. Ja.
Also das, was du jetzt aufgezählt hast, da bist du firm, das kannst du?
Nein, nicht bei allem. Also Griechisch in den verschiedensten Ausprägungen funktioniert, Latein, Französisch, Italienisch, Englisch natürlich. Russisch bemühe ich mich, aber ja.
Gut, also im Grund das, was du gerade aufgezählt hast.
Nein, kein Armenisch, kein Arabisch.
Okay, gut, die Nachbarländer hast du auslassen. Nein, es ist echt großartig, mal so einen richtigen Experten wieder in der Folge zu haben.
Oh ja.
Den man so grillen kann, was solche Dinge angeht. Vor allem eben auf so einem Gebiet, wo ich wirklich nicht wahnsinnig viel weiß. Finde ich hervorragend. Also vielen herzlichen Dank dafür. Günther, du kennst unser Prozedere. Meine nächste Frage ist, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen?
Ich würde einfach gern jeden dazu aufrufen, sich den Wiener Dioskurides mal im Internet anzuschauen und selber mal ein bisschen durchzublättern.
Und sich natürlich deinen Podcast anzuhören, oder?
Gerne auch, ja.
Sagst vielleicht nochmal die, ich weiß nicht, ob du es vorhin genannt hast, was sind die URL deines Podcasts?
Den findet man auf anomundi.eu, Anomundi zusammengeschrieben.
Und wenn man Anomundi, wo auch immer man seine Podcasts hört, eingibt, findet man dich auch.
Genau, ja.
Hervorragend. Gut, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast, die Frage der Literatur, die du verwendet hast, frage jetzt nicht, weil du bist Experte und hast wahrscheinlich jegliche Literatur, die es gibt, zu diesem Thema verwendet.
Ja, also die einzige umfassende Darstellung zu Anicia Giuliana, die liegt leider nur auf Italienisch vor. Camillo Capizzi, Anicia Giuliana, La Committente.
Aha.
Naja, wer sich für die Polyoiktos-Kirche interessiert, der kann das Buch lesen von Martin Harrison, A Temple for Byzantium. Ist auch auf Deutsch erschienen, Ein Tempel für Byzanz. Das war derjenige, der in den 60er Jahren die Ausgrabungen geleitet hat. Und ja, zum Dioskurides kann man sich zum Beispiel Otto Marzahl anschauen, Pflanzen, Wurzeln, Säfte, Samen, antike Heilkunst in Miniaturen des Wiener Dioskurides. Aber ja, das ist nur eine kleine Auswahl, also zu den besprochenen Themen sind nämlich unzählige Aufsätze erschienen.
Ja, hervorragend. Günther, vielen herzlichen Dank, dass du unsere 400. Folge hier so aufgewertet hast.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
Ja, ich danke euch für die Einladung und für das Interesse.
Ja, absolut. Also ich freue mich sehr, dass ihr jetzt endlich wieder ein bisschen mehr über Byzanz weiß und wie gesagt, diese Querverbindungen auch wieder zu folgen, die wir gemacht haben. Fantastisch, freue mich sehr. Daniel, was meinst du, sollen wir übergehen in den Feedback-Hinweis-Block?
Bevor wir das tun, würde ich gerne noch ein weiteres Dankwort aussprechen.
Mhm.
Und zwar dir, Richard, weil ich freue mich, dass wir 400 Folgen gemacht haben. Und ich hoffe, du hast noch Lust, weitere 400 zu machen.
Ja, mindestens 400, Daniel.
Sehr gut.
Das sind dann weitere, fast 8 Jahre.
Ja.
Aber sehr gern. Vielen Dank, Daniel, dass du das mit mir machst. Das Gute ist, wir haben eine recht harmonische Beziehung. Das heißt, es gibt wenig Gründe, warum wir das nicht weiterhin mindestens 10 Jahre machen sollten.
Genau, sehr gut. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns zuhören. Also wir haben jetzt auch am Anfang über das Feedback gesprochen. Das ist einfach wirklich großartig und der Grund, warum es diesen Podcast auch schon so lange gibt.
Genau, weil ohne euch, unser wertes Publikum, gäbe es keinen Grund, diese Geschichten zu erzählen.
Dann, ja, gehen wir weiter und machen den Feedback-Hinweisblock, oder?
Genau, haben wir die salbungsvollen Schlussworte einer Jubiläumsausgabe gesprochen. Und gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns oder auch Günther Feedback geben will zu dieser Folge, schreibt es am besten entweder per E-Mail feedback@geschichte.fm oder auf unserer Website geschichte.fm. Da kann man unter der Folge direkt kommentieren. Wer auf den diversen Social-Media-Plattformen ist, wie Twitter, Instagram und Facebook, dort heißen wir Geschichte.fm. Und wer auf Mastodon ist, der dezentralen Open-Source-Variante eines solchen Netzwerks, einfach nur Geschichte.social in den Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, macht es am besten auf Apple Podcasts oder panoptikum.social oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Merch gibt's unter geschichte.shop und es gibt 2 Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt's den Kanal Geschichte Plus und es gibt bei Steady die Möglichkeit, sich den Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da findet ihr alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christoph, Matthias, Bernd, Simon, Georg Fabian, Hanna, Melanie, Martina, Markus, Philipp, Ferdinand, Nils, Veronika, Viktoria, Stefan, Robert, Martin, Georgius, Jan, Roland, Sophie, Michael, Marius, Martin, Floris, Leonie, Joey, Sophie, Thomas, Roland, Irene, Tobias und Marcel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Richard.
Daniel.
Mach mal das, was wir immer machen.
Genau. Wir geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Und wer ist es, Günther?
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Vielen Dank für die Einleitung.
Sehr gerne.
Entschuldigung.
Wolltest Einladung sagen?
Ja, sorry.
Sag's einfach nochmal.